Julia.
Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, um die nächste Folge für unseren Podcast Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Mhm. Und wie immer freue ich mich sehr, bin neugierig auf unser Gespräch.
Gleichfalls, ja. Gleichfalls.
Und so ein bisschen, oder anders angefangen, groß Gedanken mussten wir uns gar nicht machen, um welches Thema es heute geht. Denn du hast ja bei unserem letzten Podcast schon vorweggegriffen und hast gesagt, naja, es wäre doch eigentlich interessant, auf das Thema Macht aufzubauen und ja, noch eine Frage zu stellen, nachdem wir uns angeschaut haben, was ist Macht, wie äußert sich Macht, ja, sich die Frage zu stellen, jetzt bin ich tatsächlich in einer Situation, in der ich Macht erlebe, also wir könnten hier im Job bleiben, ich arbeite für einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, jetzt habe ich nach der weiblichen Form gesucht, das wollte ich ganz korrekt Vorgesetzte. Sein, aber mir fällt nur Chefin ein.
Genau. Eine Vorgesetzte, ja doch, das gibt's.
Doch, eine Vorgesetzte. Ja, ja. Das dachte ich, es muss ja nicht immer ein männlicher Vorgesetzter sein. Genau, jetzt arbeite ich für jemanden, der machtergreifend ist und es stört mich.
Glaub, oder es tut dir nicht gut.
Oder es tut mir nicht gut, genau. Ich merke, es tut mir nicht gut. So, und jetzt habe ich den Podcast gehört und merke das, dass das so ist. Und was mache ich jetzt?
Also wir stellen uns den mal ein bisschen vor, oder sie. Ja. Sie ist sehr übergriffig, sie lässt dich oder andere wenig zu Wort kommen.
Genau. Ich habe ab und zu gute Ideen und die werden unterdrückt, weil sie anderer Meinung ist. Oder er. Ja. Jetzt müssen wir uns einigen. Sagen wir mal, wir können ja einen Namen nehmen. Sagen wir mal, es ist der Stefan.
Ja, also alle Stefans dieser Welt, wir meinen euch nicht, sondern nur den Stefan.
Vielleicht sollten wir einen weniger häufigen Namen nehmen. Ja. Aber genau, wir meinen den.
John Doe. Oder so. Also der Stefan ist einfach, der tut dir nicht gut. Genau, und du hast auch den Eindruck, er tut dem Team nicht gut. Genau. Und du hast auch keinen Spaß mehr, in diese Meetings zu gehen. Er hat dich auch schon mal in Senkel gestellt vor allen anderen, indem er eine Präsentation kritisiert hat. Oder du hast dich gemeldet und dann sagt er, das gehört aber jetzt nicht hierher. Also so diese ganzen Machtpartikel, über die wir geredet
lässt
haben.
Lässt mich warten, kommt zu spät. Ja. Vielleicht auch nochmal... stellt sehr kurzfristig Termine ein und möchte, dass ich verfügbar bin. Das sieht man auch oft in der Praxis.
Richtig. Du bist aber in der Matrixstruktur und bist natürlich auch deiner fachlichen Seite verantwortlich. Mhm. Also es wirkt sich auch aus auf deine Leistungsfähigkeit, weil Matrixstrukturen, wo man ja gleichzeitig disziplinarisch und fachlich gefordert ist, ja eigentlich Konfliktstrukturen sind. Also man muss ja da immer den Konflikt lösen. Und dein machtvoller Stefan sagt, das, was da fachlich läuft, ist uninteressant. Du hast hier gefälligst für mich zur Verfügung zu stehen. Und zwar heute Nachmittag um 14.45 Uhr.
Genau. So.
Also das ist ja jetzt nicht erfunden. Das kommt ja im Leben alles vor. Mhm. Manchmal vielleicht, wenn es noch schlimmer ist, mit Zynismus oder Sarkasmus gepaart oder mit Narzissmus oder was es da alles gibt. Und dann ist natürlich die Frage, Entschuldigung, wie gehst du damit um? Mhm. Ja, das weiß ich, wüsste. Also, aber man kann man kann grob mal zwei Richtungen.
Vielleicht die erste Frage, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es gibt sicherlich viele, die in so einer Situation denken, ich kann ja überhaupt nichts tun, denn mein Vorgesetzter ist so und ich bin ihm ausgeliefert. Und da wir uns ja diese Frage stellen, gehe ich davon aus, dass es durchaus Chancen gibt, etwas in so einer Situation zu tun.
Ja, weil es einfach nicht gut ist, sich als Opfer von Situationen selbst wahrnehmen zu müssen oder es zu tun, selbst wenn es auf der faktischen Ebene da schon sehr starke Indikatoren gibt. Also keine Ahnung, du musst ja deine Familie versorgen, du bist abhängig von dem Gehalt, das du beziehst. Insofern muss es natürlich ein Prinzip dieser Überlegungen immer sein, inwieweit schade ich mir selbst. Mhm. Das ist ja schon bei allen Eingriffen, auch wenn du so die Gewalt auf den Straßen siehst und die Polizei dich schult in der Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwas Kriminelles erlebe, dann ist immer das oberste Prinzip, geh so damit um, dass du dir selber nicht schadest. Mhm, so. Mhm. Das gilt natürlich auch für diese Fälle. Mhm. Die können wir nicht alle im Einzelnen diskutieren, aber das ist eine sehr legitime Frage. Und genauso legitim muss aber auch die Frage sein, schade ich mir vielleicht mehr selbst, wenn ich es geschehen lasse? Mhm. Weil dann nimmst du es mit nach Hause, dann kannst du nicht schlafen, dann kommst du vielleicht in Burnout, weil zu viel Leistung verlangt wird und dann schadest du dir ja da vielleicht mehr selbst, als wenn du andere Dinge machen würdest. Also okay, also du merkst auch hier wieder, ist das Thema Macht sehr komplex und es gibt ganz grob mal zwei Ansatzpunkte. Der eine ist der nach innen gerichtet ist und der andere ist der nach außen gerichtet ist. Mhm. Nach innen ist die Frage, wie gehe ich denn mit einem Chef um, der überhaupt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. So. Und präziser formuliert heißt die Frage, kann ich mich innerlich von diesem Menschen distanzieren? Mhm. Wie viel Macht möchte ich dem über meine Emotionen geben.
Finde ich jetzt sehr interessant, weil das ist nochmal ein anderer Gedanke über Macht. Ne? Wir hatten in einem unserer ersten Podcasts mal gesagt, man verteilt Fernbedienungen, indem man anderen Menschen die Macht darüber gibt, über die eigenen Emotionen zu bestimmen. Ja. Ja? Also ärgere ich mich gerade, macht mich das traurig?
Ist genau... Das ist genau der Ansatzpunkt, sich innerlich zu distanzieren. Mhm. Und das ist jetzt natürlich viel leichter gesagt als getan. Mhm. Weil du bist in dieser Situation und dann gehst du wieder in das Meeting und dann sagt er wieder so einen komischen Spruch und dann spürst du wieder, wie es dich ärgert. Mhm. Und ja, ich bin versucht zu sagen, trotzdem ist es ein sehr vernünftiger Ansatz, sich diese innerliche Distanz zu erarbeiten. Wahrscheinlich hat jeder der Hörer schon mal den Spruch gehört, der zunächst mal ja ziemlich platt klingt, stell dir den anderen mal in der Unterhose vor. So. Aber das ist ja ein Versuch, Distanz zu erzeugen.
Und das funktioniert.
Das funktioniert bedingt. Also bei manchen Chefs stelle ich mir das sehr lustig vor, bei anderen weniger lustig. Aber das ist so, die Grundidee ist in dieser sehr populären Metapher schon mit drin. Also das ist auch nur ein Kerl, der halt in seinem eigenen Gefängnis agiert. Und wie viele Fernbedienungen möchte ich denn dem geben, um über meine Emotionen zu bestimmen? So, das will ich einfach nicht haben. Und dazu müsste ich relativ genau wissen, was der Anteil ist, mit dem ich mich dann selber in Senkel stelle. Also der sagt was, sie haben ihre Präsentation mal wieder nicht gut vorbereitet und dann ist die Frage, was löst das genau bei mir aus? Also nicht, was ist er für Dödel, sondern was löst es bei mir aus? Warum sitzt genau da auch ein Feuermelder, den der bedient und wo er draufhaut? Und wo ich dann einen großen Anteil dabei habe, mich selber fix und fertig zu machen. Und während ich das sage, ist mir sehr, sehr bewusst, dass ich das viel leichter sagt, als es umzusetzen ist. Also das möchte ich schon nochmal würdigen. Wir haben da im Coaching oft, keine Ahnung, 4, 6 Stunden damit verbracht, Stück für Stück uns diese Unabhängigkeit oder diese wachsende Unabhängigkeit von solchen Menschen zu erarbeiten.
Das heißt also, in der Situation würde man so die eigenen Glaubenssätze durchgehen und sagen so, warum, was löst das in mir aus, weil ich immer perfekt sein möchte zum Beispiel.
Ja, sowas ja? zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja, genau. Richtig.
Mhm. Okay. Und indem man das erkennt und reflektiert, kann man ja versuchen, diese innerliche Distanz dazu aufzubauen. Ne? Ja. Also stückeln wir das ein bisschen. Also beispielsweise, es ist der Glaubenssatz, ich möchte immer perfekt sein. Mhm. Dann überlegt man, ach, das ist mein Glaubenssatz, das ist ja eigentlich unvernünftig, denn vollkommene Perfektion kann man gar nicht erreichen. Ja? Ja. Und so kann man sich dann Stück für Stück davon distanzieren.
Mhm. Genau. Mhm. Und was dabei hilft, um da doch vielleicht eine kleine Rezeptur mit einzubauen, mhm. ist das, was wir in der Psychologie, im Coaching auch Affirmationen nennen. Mhm. Eine Affirmation ist etwas, da steckt ja Firmus drin, stark, wo ich mich selbst bestärke und stark mache. Mhm. Und von den Verhaltenstherapeuten haben wir gelernt, dass es möglich ist, solche Affirmationen auch mit einem Stopp einzuleiten. Also mhm. du sitzt im Meeting, mhm. der nervt dich schon wieder und dass du mit einem Stopp innerlich beginnst, mhm. und sagst, stopp, meine Emotionen gehören mir. Mhm. Und mit diesen Affirmationen kann man spielen. Julia, jetzt mhm. wende ich mich mal um und hoffe, dass das Mikrofon nicht gleich runterfällt.
Jetzt beschreibe ich mal, was du machst. Jetzt geht der Heinz zu dem viel zitierten Schrank mit den 1000 Büchern.
Genau.
Und holt eine Sache raus.
Ja, und du siehst ja, was hier draufsteht auf der Sache, die ich...
Oh ja, hier steht, das ist so eine Art Kalender und da steht der Selbstwertgenerator drauf. Im Handumdrehen zu einem starken Selbstwert. Ah ja, mhm. Aber es ist gar kein Kalender, ne?
Es ist kein Kalender.
Es ist einfach nur so gemacht.
Also, ja. Und da steckt ja. natürlich folgende Idee dahinter. In dem Moment, wo ich unter Macht leide, aha. leidet ja auch mein Selbstwert. Mhm. Also wenn ich einen sehr hohen Selbstwert hätte, mhm. dann könnte ich ja sagen, der Dödel kann machen, was er will, mhm. aber
an stört mich überhaupt stört nicht. Mich
genau.
überhaupt
nicht. Ja. Das ist sein Problem. Mhm. Ja. Das ist sein Problem, dass er ja. jetzt vor uns Mitarbeitern so viel Angst hat, dass ja. er da seine Machtspiele ja. Lostreten muss. Also es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun und die Affirmationen mhm. haben sehr viel mit Selbstwert zu mhm. tun. Und der von mir sehr geschätzte Michael Bohne, den wir schon mal zitiert hatten, genau. mhm. hat mit Sabine Ebersberger zusammen den Selbstwertgenerator entwickelt. Mhm. Also da steckt auch viel Humor drin, weil du nämlich, wenn ich das mal aufschlage, hast du drei nebeneinander liegende Kartenstapel mhm. und du kannst dir da eine selbstwertgenerierende Formulierung durch Zufall erarbeiten. Also ich mache das jetzt mal mit dir. Ja. Ich blätter das mal links durch und du sagst irgendwo Stopp.
Ja, okay. Stopp.
Okay. Jetzt nehme ich den mittleren Stapel, blätter den irgendwie.
Stopp.
Okay. Und dann den rechten.
Und nochmal Stopp. Jetzt hätten wir eigentlich ein Video machen sollen, damit uns die Zuhörer glauben, dass wir das wirklich so zufällig gemacht haben.
Und ich lese jetzt mal vor, was da zufällig rausgekommen ist. Also du würdest, also wir stellen uns wieder den Stefan vor, den wir nicht Stefan nennen. Ja. Der macht da irgendwas und du merkst, es trifft dein Selbstwertgefühl und du würdest sagen, stopp innerlich und dann hättest du diese Affirmation auswendig gelernt, die heißt, genau genommen, linke Karte, stellt sich heraus, mittlere Karte, dass ich in Sicherheit bleibe, auch wenn es mal schwierig wird. So, das wäre jetzt eine Formulierung, die dir vielleicht helfen könnte, in dem Moment die Distanz zu gewinnen. Allein dadurch, Julia, und jetzt wird es sehr spannend, allein dadurch, dass du etwas tust in dieser Situation, also dass du Stopp sagst, dass du an einen Satz denkst, dass du dir vielleicht was aufschreibst.
Dann hat man wahrscheinlich schon das Gefühl, man kann etwas bewirken, oder?
Ja. Das ist genau die Selbstwirksamkeit. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieser Satz vielleicht überhaupt nicht auf dich passt. Und keine Ahnung, ich blätter jetzt nochmal durch. Und da würde jetzt dann vielleicht der Satz, ich habe einfach nochmal die Kartenstapel bewegt, also du sagst wieder Stopp und vielleicht würde der Satz jetzt besser passen, den wir da ausgewürfelt haben. Der würde nämlich heißen, tatsächlich ist es nicht nur Kür, sondern auch meine Pflicht anzuerkennen, dass ich uneingeschränkt dazu stehe, wie ich die Dinge mache. So. Und allein dadurch, dass du Stopp sagst und dich mit deinem Satz beschäftigst, tust du das, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen. Das haben wir schon mal besprochen, ich glaube im dritten oder vierten Podcast. Und du wirst für dich aktiv. Also das wäre jetzt mal eine Idee für das, was man innerlich tun kann.
Ich finde das ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja schon, ich weiß nicht, fasziniert ist nicht das richtige Wort, aber wie durch so ein Verhalten eigentlich auf beiden Seiten ja nichts Gutes hervorgerufen wird. Ne? Also in dem Stefan, der machtergreifende Führungskraft, diese Emotionen bei dem Mitarbeiter auslöst, erreicht ja die Führungskraft wahrscheinlich nicht sein Ziel, ja, weil der Mitarbeiter damit beschäftigt ist, seine negativen Emotionen, so nenne ich das jetzt einfach mal, in den Griff zu kriegen. Ja? Also hier auch nochmal die große Chance für solche Situationen, die darin liegt, solche Situationen zu verändern. Ja.
Also, und du hast es super präzise beschrieben, weil das wäre auch das, was die Soziologen oder einige Soziologen sagen, wenn jemand Macht so deutlich zeigen muss, dann hat er sie eigentlich schon verloren. Also dann ist es schon ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
Genau, und das gibt aber, das ist die Chance, das gibt unserem Mitarbeiter die Chance, seine persönliche Situation zu verändern. Ja,
ja. Innerlich.
Innerlich.
Und der zweite Punkt, den möchte ich jetzt nicht schuldig bleiben, auch wenn die Zeit tickt. Also die zweite Möglichkeit ist ja die Frage, inwieweit werde ich nach außen aktiv? So. Natürlich wieder mit der Frage, gefährde ich mich dadurch selbst? Und meine gewagte These ist es jetzt, zu sagen, dass da mehr geht, als wir gemeinhin glauben. Deutlich mehr. Es ist nur die Frage des Wies. Also, wenn man beispielsweise sich vorstellt, dass in diesem Meeting jemand den Stefan vor allen anderen kritisiert, dann hat er nicht die beste Wahl getroffen. Weil Stefan wird sich dann wehren. Also der meldet sich und würde sagen, also keine Ahnung, vielleicht heißt der Herr Dr. Stefan, also wie Sie hier mit uns umgehen, das finde ich nicht besonders gut. Dann wird sich Dr. Stefan natürlich wehren und wird, so wie er gestrickt ist, zurückhauen. Also das wäre was, was ich da jetzt nicht als erste Wahl sehe.
Oder könnte auch passieren, dass Dr. Stefan so einen hohen Selbstwert hat, dass er einfach sagt, ist mir doch egal, was ihr denkt.
Ja. Also, dass er es einfach an sich abtropfen lässt. Genau. Wenn ich mir die Situation ein bisschen anders vorstelle und ich habe Menschen bei solchen mutigen Schritten begleiten dürfen, dann wäre das, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich einen Termin holt bei dem Dr. Stefan, was ziemlich schwierig sein wird, und dort mal ein Gespräch führt, in dem sie ihre innere Not zum Thema des Gesprächs macht. Also nicht, was er alles falsch macht, da wird er keine Freude haben, sondern mit ziemlich hoher Beharrlichkeit, wie es ihr mit ihm geht, unter vier Augen.
Also wir sind jetzt bei der Mitarbeiterin.
Wir sind jetzt bei der Mitarbeiterin und beim männlichen Chef.
Genau.
So. Und diese Mitarbeiterin die würde dann sagen, ja, ich würde gern mal mit Ihnen besprechen, wie es mir in den Meetings geht. Und dann würde sie vielleicht eine Pause machen. Ja.
Und du hast jetzt die Zuversicht, dass es Dr. Stefan interessiert.
Dr. Stefan wird ein komisches Gefühl kriegen zumindest. Und so wie wir Dr. Stefan kennen, wird er vielleicht zunächst mal zynisch reagieren. Also er könnte sagen, naja, also machen wir mal die schlimmste Variante.
Ja, oder lass uns mal durchspielen. Also wie würde sie dann das am besten sagen, deiner Meinung nach? Also sagen wir mal, sie leidet, also das Beispiel, wie wir das vom von der inneren Perspektive beleuchtet haben, sie leidet unter dem machtvollen Verhalten.
Ja.
Das heißt, sie könnte sagen, Dr. Stefan, vielen Dank, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Ich würde Ihnen gerne mal zurückspielen, wie es mir in unseren letzten Terminen so ergangen ist. Und dass Sie, jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, dass Sie mich immer warten lassen und 10 Minuten zu spät kommen. Das führt dazu, dass mir die Zeit fehlt, meine Aufgaben ohne Überstunden zu erledigen.
So. Ja.
Ja, genau.
Also ist schon ziemlich nah dran,
ja.
Aber für den Dr. Stefan zu schnell.
Ja, okay. Aha.
Also du kannst dir so ein Gespräch vorstellen als eine Etappe, wo du in verschiedene Vorgärten eingehst und du musst immer gucken, ob die Gartentür offen ist. Also ein bisschen langsamer. Also Herr Dr. Stefan, ich würde gerne mit Ihnen mal drüber reden, wie es mir in Ihren Meetings geht. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie für so ein Gespräch offen sind.
Aha. Ja, das ist das
so, also bevor
Frage,
ich gleich...
Ne?
Ja. Aha. So, und da wirst du mit... Also ich bin versucht zu sagen, 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Ja kriegen,
ja.
Eventuell garniert mit Zynismus.
Wie würde das aussehen?
Der würde sagen, naja, ist schon klar, dass ausgerechnet Sie als Frau jetzt wieder mit Gefühlen kommen.
Aha,
also
ja,
auch mal die feministische Variante,
ja, ja.
Die übrigens nicht erfunden ist, sondern wir haben einen immer noch weit verbreiteten männlichen Dünkel, der in solchen Situationen dann auch als Macht ausgespielt wird. Also der sagt dann, ja, das ist klar, dass Sie als Frau wieder mal auf der Tränendrüse jetzt mir begegnen wollen, aber machen Sie mal.
So. Und das Interessante ist wahrscheinlich die Frage, die er mit Ja beantwortet. Also darf ich mit Ihnen drüber reden oder möchten Sie das hören? Die wird wahrscheinlich aus psychologischer Sicht viel ausmachen, dass man die vorher stellt.
Sehr viel aus. Sehr viel aus. Also selbst wenn dann so eine zynische Floskel kommt, das habe ich öfter erlebt in meinen Untersuchungen zum Thema Mitarbeitergespräch, müsste unsere Mitarbeiterin dann sagen, ja, damit habe ich für sich sagen, damit habe ich gerechnet. Ich lasse mir aber jetzt die Butter nicht vom Brot holen, der hat Ja gesagt. So, also Penetranz ist ein Wirkungsfaktor in der Kommunikation, um das mal als mit gelb untergemarkerten Aussageformen zu etikettieren. Also das ist wichtig.
Ja, okay.
So, penetrant bleiben.
Okay.
Penetrant, also sich dann nicht die Butter vom Brot holen zu lassen und auf das Ja abzufahren und nicht auf den Zynismus, an dieser Stelle zumindest, und zu sagen, ja. Also ich habe verstanden, dass Sie sich das, obwohl ich ja nur eine Frau bin, man kann ja mit Zynismus zurückschlagen, aber Vorsicht, nicht zu viel, Sie würden sich das mal anhören. Dann hätte ich noch eine zweite Gartentürfrage gestellt. Dann sagt er ein bisschen ungeduldig, naja, schießen Sie schon mal los.
Ja.
So, und man muss ja immer diese Machtfloskeln, wir haben ja viel darüber geredet, dass es mit Zeit zu tun hat. Also machen Sie es mal kurz oder so. Sind typisch.
Weil meine Zeit ist kostbar.
Ja, genau. Und dann würde unsere Mitarbeiterin einer Versuchung nicht erliegen und etwas anderes machen. Also sie würde nicht auf die Spur gehen, ihm Vorwürfe zu machen, was er alles falsch macht und ihm den Kaugummi ans Hemd pappen, weil was nicht stimmt, sondern sie würde versuchen zu sagen, wie es ihr selber in der Situation geht. Also sie würde nicht sagen, sie missachten mich, sondern sie würde, was fast ähnlich klingt, sagen, ich fühle mich in manchen Situationen nicht besonders ernst genommen.
Oder vielleicht das Beispiel von vorhin, also nicht sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, sie kommen 10 Minuten zu spät, sondern, weil damit würde man ihn ja angreifen, den Herrn Dr. Stefan, der ja berechtigt zu spät kommt. Weil
in seiner Sicht, er darf
das ja. Sondern wie wär's besser, das zu formulieren?
Für meine Leistungsfähigkeit ist es sehr wichtig, und mir ist es sehr wichtig, dass ich mich auf Zeiten, die wir ausmachen, verlassen kann.
Dass wir pünktlich beginnen können, vielleicht so, dass man ihm nicht die Schuld dazu gibt.
Ja.
Ne?
Ja. Eigentlich sogar, dass ich pünktlich beginnen kann.
Ja, dass ich pünktlich, so. Ja.
Also das, wobei das ist jetzt ein bisschen haarspalterisch.
Ja.
Und damals sehr penetrant dabei zu bleiben, die eigenen Botschaften zu platzieren. Mhm. In einer Form, die die eigene Betroffenheit äußert und nicht dem anderen Vorwürfe macht. Mhm. Und das Thema ist mir so wichtig, ich habe ja ein Buch geschrieben, Konfliktmanagement. Mhm. Da gibt es ein Kapitel drin, in dem ich ein ähnliches Gespräch mal von vorn bis hinten inklusive Vorbereitung wörtlich reingeschrieben habe. Und da wirst du, wenn du das liest, auch finden, dass die Vorbereitung eine wichtige Rolle spielt. Also die Aussagen, die du in diesem Gespräch loswerden möchtest, in sozialverträglicher Weise formuliert, aber in sehr deutlicher Art und Weise formuliert, die kannst du sogar vor dem Dr. Stefan auf den Tisch legen und kannst sagen, ja, Dr. Stefan, ich finde es klasse, dass Sie sich das anhören. Ich habe mir mal hier 4 Punkte notiert. Mhm. So, und dann gibst du dir selber Sicherheit und du triggerst auch seine Neugier, weil wissen möchte das schon. So. Und das war jetzt kein Werbeblock für das Buch, weil damit ist schon das gesagt, was ich zum Ausdruck bringen wollte.
Ja, aber das finde ich gut. Also für diejenigen, die da mal reinlesen wollen, würden wir das einfach in die Notizen mit reinnehmen. Ne?
Ja, kann ja auch in die Bibliothek gehen.
Genau.
Ja, genau. Also darum geht es mir gar nicht. Ja. Und so ganz kurz vor Schluss nochmal die zweite Variante des Nach-Außen-Gehens. Es ist... Und es klingt jetzt subversiv, aber es geht immer um den Schaden, den irgendwas anrichtet. Mhm. Es ist legitim, sich auch Verbündete zu suchen. Mhm. Also wenn wir uns nochmal das Meeting vorstellen und nehmen wir mal an, die Situation ist so, dass es schon auch wichtig wäre, das mal im Team zu besprechen. Mhm. Und du würdest dich melden und sagen, Herr Dr. Stefan, wir haben jetzt noch 10 Minuten für Sonstiges. Ich würde mal gerne über die Stimmung in unseren Meetings reden. Mhm, also auch hier wieder mit Gartentürfrage, habe ich alles verraten.
Mhm. Wäre das für Sie in Ordnung?
Wäre das für Sie in Ordnung? Ja. Und er sagt, das kommt gar nicht in Frage, weil wir sind hier nicht im Ponyhof und müssen hier Psychospielchen machen, sondern wir... Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt aber noch einen Verbündeten, der dich nicht im Regen stehen lässt. Und der neben dir sitzt oder gegenüber und sich auch meldet und sagt, Herr Dr. Stefan, ich hätte das gleiche Anliegen. Mhm. Dann ändert sich schlagartig die gruppendynamische Situation. Du musst nicht alle gewinnen. Es wird sogar eher wieder gefährlich, wenn dann plötzlich alle auf die Barrikaden gehen. Aber wenn du mit einem oder zweien ausmachst, wenn ich das heute artikuliere, dann gib mir bitte, ich sage es jetzt mal militärisch, Feuerschutz, dann wird die Emphase, wie man das nennt, also die Bedeutung dessen, was du zu sagen hast, deutlich größer. Und dann gibt es nur noch ganz wenige Chefs, die dann immer noch sagen, jetzt lassen wir den Quatsch.
Also, darf nur nicht die Zeit abgelaufen sein.
Ja, dann kann man immer noch ein eigenes Meeting reklamieren. Also das war so mal in der gebotenen Kürze, aber ich denke präzise genug zu sagen, es gibt Methoden, die nach innen gehen. Und es gibt Methoden, die nach außen gehen. Und da haben wir jetzt 2 diskutiert. Ich spreche es unter 4 Augen an. Oder ich hole mir Verbündete und spreche es öffentlich an. Und die letzte, das letzte, nicht im Sinne von allerletzte Mittel, sondern auch ein Mittel ist, natürlich zum nächsten Vorgesetzten zu gehen. Weil kein Mensch muss auf Dauer sich zum Opfer stilisieren und wenn was sehr bedrohlich ist, dann vielleicht auch mit Verbündeten zum Vorgesetzten drüber zu gehen, zu zweit oder zu dritt und zu sagen, wir wollen hier mal was ansprechen. Das ist ein legitimes Mittel, auch in der Hierarchie. So, wenn es anders ginge, wäre es besser.
Ja, Heinz, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel gegeben, wie man so eine Situation für sich zu einem, für sich zum Besseren verändern kann. Und ich glaube, wichtig ist, was auch heute ja als Abschluss vielleicht festgehalten werden kann, natürlich einmal das Modell, das du gerade schon zusammengefasst hast mit der inneren und äußeren Sicht, aber auch ja, doch die Zuversicht, dass auch solche Situationen Chancen haben und es sich lohnt, das einfach auszuprobieren. Wenn es
ohne einfach.
Ja, genau. Ohne einfach. Genau. Ja, ohne.
Das kostet Mut und Herzklopfen und schweißnasse Hände.
Ja, das
aber es ist alles besser als in der Opfer oder das meiste ist besser als in der Opferrolle zu bleiben.
Ja.
Genau.
Vielen Dank.
Gerne. Okay.
Ich freue mich auf das nächste Mal.
Ich auch.